Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Faschee und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles, was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen. Heute geht es um das Thema im weitesten Sinne Digitalisierung. Ich spreche mit Tabea Laue. Tabea Laue ist hier bei uns in der Stadtbücherei Schwarzenberg Bibliothekarin und Tabea macht eigentlich alles, was mit dem Thema Makerspace zu tun hat. Was das genau ist und warum wir das überhaupt machen, das erfahrt ihr dann in dem Gespräch mit Tabea. Und mein zweiter Gast oder meine zweite Gästin ist Uta Silderhus aus der Stadt- und Schulbücherei Lauenburg. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rumgesagt. Vielleicht ist es auch Schul- und Stadtbücherei Lauenburg. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und Uta, also beziehungsweise in Lauenburg gibt es den sogenannten digitalen Knoten und der ist in dieser Bücherei verankert. Und was das eigentlich ist und warum eigentlich jetzt alles so schnell und sofort digital werden muss, das würde ich gerne in dem Gespräch mit Uta erläutern. Und jetzt geht's erstmal mit Tabea los. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Tabea, schön, dass du heute hinterm Tresen dabei bist. Freut mich.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute mit dabei sein darf.
Na klar, wir haben das ja länger schon auch mal ein bisschen geplant, so eine Folge zu machen, zum weitesten Sinn zum Thema Digitalisierung. Aber bei dir geht es ja jetzt heute um den Makerspace und vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, was du hier machst, wer du so bist und was denn überhaupt so ein Makerspace ist. Okay.
Ja, gerne. Also mein Name ist Tabea Laue. Ich bin seit Anfang 2018 hier in der Stadtbücherei Schwarzenberg.
Ja.
Und meine Aufgabenbereiche sind einmal, ich habe einmal den DVD-Bestand, den ich betreue, sowie die Bibliothek der Dinge.
Ah ja, auch noch ein schönes Thema. Darüber müssen wir auch nochmal eine Folge machen.
Gerne. Ja. Genau, dann bin ich noch dafür zuständig für den Makerspace natürlich, über den wir heute reden werden. Und was ich auch mache, ich bin einmal für die Ausbildung zuständig, die wir dieses Jahr anbieten.
Seit letztem Jahr, ne? Ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich jetzt so im Corona-Umfeld mit einer Ausbildung zu starten. Wir haben ja auch Pauline hier, die neu angefangen hat. Es ist gerade alles, ist bestimmt nicht so einfach, das irgendwie gut zu gestalten, oder?
Ja. Genau.
Doch. Aber gut, wir sind beim Makerspace heute.
Genau.
Was ist denn das?
Also tatsächlich ist der Makerspace, es lässt sich immer nicht so einfach erklären, weil jeder tatsächlich für den Makerspace so eine andere Definition hat. Das heißt, je nachdem, wo man hinguckt, ist der Makerspace anders ausgestattet. Aber ich mag tatsächlich die Beschreibung, dass es ein Raum ist, wo man Ideen, die Kreativität und auch Wissen sozusagen teilt, austauscht und sozusagen erstmal Kompetenzen stärkt oder auch Sachen für sich neu entdecken und ausprobieren kann.
Okay. Und das würde doch aber eigentlich auch heißen, wenn du das jetzt so formulierst, finde ich total schön, dass es nicht nur technische Geräte sind. Ich nenne es jetzt mal technische Geräte, weil ich eigentlich gar nicht so genau weiß, es sind ja nicht nur Roboter. Also es geht ja, ne, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter, aber das kann ja auch vieles andere Kreative bedeuten, oder?
Genau, also definitiv. Also klar verbindet man mit dem Makerspace immer direkt das Programmieren von Robotern, das Coding an sich.
Ja.
Aber wenn man sich mal umguckt, sind die tatsächlich sehr vielfältig. Also es gibt Werkstätte zum Beispiel, die auch Makerspace, also Makerspace in der Definition sind, wo man dann zum Beispiel kleine Projekte wie Eingravieren in Holz zum Beispiel.
Ja, genau. Sowas also macht. Schon auch irgendwie was Haptisches, ne, mit den Händen und eigentlich eher gar nicht technisch, oder? Also mit technischen Geräten jetzt oder irgendwie Robotern oder so, ja.
Genau. Also es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Also deswegen macht es auch so schwer, es einzugrenzen, weil es einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt, wie man diesen Makerspace oder den Raum sozusagen gestalten kann. Also es gehört auch zum Beispiel Basteln mit dazu, kreative Sachen, Ideen, die man austauschen kann.
Ja.
Genau, also das gehört alles mit dazu.
Mhm. Ja, im Grunde haben wir hier eigentlich auch all diese Möglichkeiten, aber wir wollen, ich glaube, wir beschränken uns heute mal wirklich auf sozusagen das Technische, weil wir betrachten das Ganze ja heute auch mal so unter diesem großen Aspekt Digitalisierung. Und okay, wenn es jetzt um das Technische geht, was ist das alles hier bei uns zum Beispiel oder was kann es sein?
Also bei uns ist es tatsächlich, also wir haben natürlich einmal iPads, die wir für Klassenführungen oder generell für Veranstaltungen sozusagen nutzen können. Aber bei uns ist es tatsächlich auch sehr viel, wir haben kleine Roboter, das heißt, wir haben zum Beispiel den Dash, den Blueboard und auch den Ozobot, die man fürs Einstieg ins Programmieren ganz gut benutzen kann. Das heißt, da gibt es dann, die kann man einmal so programmieren, also zum Beispiel den Blueboard, der hat so kleine Richtungspfeiler und der ist immer ganz gut für sozusagen für diesen Einstieg für kleinere Kinder.
Ja.
Der wird oft für Kitas benutzt.
Okay.
So in diesem Alter.
Ja.
Es gibt aber auch den Dash oder den Ozobot, den man dann mit dem sogenannten Blockly-System programmieren kann.
Genau. Kommt da nicht oft, also du hast jetzt schon gerade gesagt, du hast über Kinder gesprochen und kommt da nicht oft auch so irgendwie der Einwand, was hat denn das mit Lesen zu tun, Leseförderung, so, also diese Aufgaben, die man uns ja auch immer irgendwie zuteilt und für die wir ja auch da sein wollen, auf jeden Fall. Das ist schon natürlich auch weiterhin irgendwie eine Kernkompetenz von Bibliotheken, aber wie bringt man das zusammen?
Ach, das ist tatsächlich ganz einfach. Also man hat zwar diese Roboter, mit denen man sozusagen das Programmieren sozusagen erlernen kann. Was aber toll ist, die Umgebung darum ist frei. Das heißt, mit dem Bluebird zum Beispiel kann man super Leseförderungsprojekte machen, indem man zum Beispiel mit den Kindern eine Matte gestaltet, wo dann zum Beispiel die Geschichte einzeln abgefahren werden muss, eigene Bilder. Genau, es gibt dann sowas wie Märchenmatten, die sind teilweise schon vorgefertigt, wo man auch Geschichten zu erfinden kann.
Ja.
Okay. Also es ist praktisch so eine Art Kombination aus beidem. Man geht praktisch mit der Leseförderung durch diese Roboter einfach anders daran und es begeistert die Kinder so vielleicht anders und führt sie dann anders ran.
Ja, okay. Verstehe. Ja, würde ich auch denken, dass da eigentlich dann auch so der Mehrwert liegt, ne? Dass man im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, so.
Ja.
Also könnte man sagen. Aber ist es nur was für Kinder?
Nein, tatsächlich wäre es auch was für Erwachsene. Also wie gesagt, so einen ersten Einstieg kann man damit immer gut machen. Man kann sie natürlich auch zum Beispiel für ältere Leute einsetzen, die dann zum Beispiel vielleicht, wenn wir was mit den Enkeln machen können, da hatten wir natürlich für die Kinder mit dabei, aber vielleicht auch zum Beispiel für Erinnerungsspiele, man kann damit Memory selbst gestalten zum Beispiel,
das ist toll,
und da kann man dann von den Bildern her nehmen, was man möchte, also man ist da tatsächlich sehr breit aufgestellt.
Ja, das nehmen wir auf für unsere Erzählbar. Das wird ein nächstes Projekt. Mal schauen. das hört sich alles relativ aufwendig an, so in der Vorbereitung. Ich glaube, eine Voraussetzung ist ja, und das ist ja bei dir gegeben, das war ja irgendwie auch relativ schnell klar, dass man muss schon ein bisschen technisch affin sein und Lust haben, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Wie viel Zeit investierst du denn so? Um so ein Programm zu erstellen, also ja, oder überhaupt dich mit, du musst dich ja irgendwie wahrscheinlich auch weiterbilden, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt im letzten Jahr Fortbildungen besucht, wo ich dann tatsächlich nochmal einen Einblick bekommen habe, was man da eigentlich alles machen kann, neue Ideen bekommen habe. Und dann kommt es tatsächlich auf das Projekt an. Also je nachdem, wie viel es ist. Also das Coden an sich geht tatsächlich immer ganz schnell.
Ja.
Da ist man mittlerweile so ein bisschen geübt drin.
Ja, ist ein bisschen routiniert, ne?
Genau.
Ja.
Was tatsächlich immer ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist dann praktisch das Vorbereiten der Matten zum Beispiel für den Blueboard oder...
Okay.
Genau. Ja. Also sowas dauert dann schon... Ja ich würde schon sagen, dass man manchmal so eine gute Woche dafür ungefähr braucht. Also natürlich Zeit versetzt.
Ja, okay. Ja. Okay. Hast du ein Lieblingstool? Irgendwas, womit du am liebsten rumspielst? Oder?
Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Makey Makey.
Ah, ja, das ist schön, das stimmt. Was ist denn das? Erzähl mal.
Das ist so eine Art kleine Platine, die die Steuerung vom Computer ersetzen kann, indem man Stromkreise schließt. Das heißt, man kann dann gucken, was leitet überhaupt Strom und kann dann zum Beispiel mit Scratch, das ist auch so ein System, wo man programmieren kann mit Blockly. Mhm. Das ist übrigens sehr gut geeignet für Kinder, also dafür auch ausgerichtet.
Ja.
Und da kann man dann Minispiele kreieren und dann halt mit seinem eigenen Controller das dann sozusagen machen. Also da hat man dann so, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist tatsächlich das Bananenpiano.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das kennt jeder.
Ja, ja.
Und es gibt halt noch so viele Möglichkeiten, mit denen man Controller sozusagen gestalten kann.
Ja.
Das ist immer sehr cool.
Ja, das ist sehr cool, das stimmt. Im Moment etwas schwierig umzusetzen.
Ja.
Aber wir arbeiten ja auch an YouTube-Videos, also von daher, vielleicht erscheint da ja mal was. Das kann man natürlich auch mal machen. Genau. Mal ganz anders gefragt, also du bist ja Bibliothekarin und hast ja in Hamburg, glaube ich, studiert. War das jetzt hier, also sozusagen Digitalisierung oder auch dieses ganze technische Lernen, war das irgendwie Inhalt des Studiums auch?
Also wir hatten tatsächlich damals Medienpädagogik als Wahlfach.
Ah, ja. Okay.
Und da haben wir es tatsächlich so ein bisschen mitbekommen, weil wir damals bei der Play mitgearbeitet haben. Da durften wir unser eigenes Spielkonzept einmal machen und haben dann im gleichen Zug dann natürlich auch noch viel an Projekten mitbekommen.
Mhm.
So, genau.
Genau, so ein Makerspace, diese ganzen Tools, die es dafür gibt, diese ganzen Geräte und so weiter, Roboter, das kostet ja auch alles ganz schön viel Geld. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, also was glaubst du, wie da die Entwicklung sein wird? Wir haben hier schon oft darüber gesprochen, wie wichtig Kooperationen sind. Ist das auch in diesem Bereich so oder bist du da irgendwie ganz allein für dich und ja?
Nee, definitiv. Also ich würde sagen, Kooperation ist mit einer der wichtigsten Teile, wenn man einen Makerspace aufbauen möchte.
Mhm.
Einmal, weil man gucken kann, was gibt es eigentlich in der Umgebung, was gibt es schon, was kann ich praktisch ergänzend dazu anbieten.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch so, sobald man Kooperation eingeht, ist es wirklich so, dass man vielleicht nicht nur die Räumlichkeiten, die man dazu bekommt, sondern auch wirklich das Wissen, die Kompetenz und die Erfahrung von anderen bekommt und dadurch einfach viel, viel mehr anbieten kann, was einfach ganz schön ist dann gerade für den Makerspace, weil dann einfach Kompetenzen da sind, die man sonst vielleicht so gar nicht hat oder sich selbst nicht beibringen kann.
Ja, das denke ich auch. Also wahrscheinlich, also ich denke ja immer, wie gesagt, man macht eine Kooperation oder man holt sich irgendwie die Kompetenz in die Bibliothek rein. Ne?
Genau.
So, genau. Ja, okay. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, diesen Beruf zu ergreifen?
Ich glaube, das abgedroschene Klischee ist immer, dass man gerne liest.
Ja,
also das
total.
Ist tatsächlich, das gehört einfach für mich mit dazu.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich wollte irgendetwas lernen, wo ich sagen, viel oder der Beruf sehr vielfältig und sehr breit gefächert ist.
Ja, das sagen ja alle. Ja.
Genau, und das habe ich tatsächlich dann in dem Beruf gefunden und ich finde auch, also Recherchearbeiten macht mir auch einfach unglaublich viel Spaß, wie man Informationen aufbereiten kann, damit anderes sagen finden. Aber natürlich auch, das ist halt das Schöne, die Arbeit mit den Menschen, man kann Veranstaltungskonzepte erstellen, man kann dann für sich gucken, was funktioniert nicht, also es ist halt sehr kreativ.
Ja. Aber ja, ich finde ja immer, das ist sozusagen das Oberste, was gegeben sein muss, die Arbeit mit den Menschen.
Ja.
Also man muss einfach Menschen mögen und mit denen irgendwie was machen wollen. Hast du irgendwie ein besonderes Erlebnis mal an der Bibliothek gehabt oder gibt es aus deiner Kindheit vielleicht, bist du immer schon Bibliotheksbenutzerin gewesen oder hast du eine Kindheitsheldin oder Held aus der Bibliothek oder aus Geschichten oder so?
Also tatsächlich als Kind bin ich öfters in die Bücherei gegangen, das heißt, ich weiß noch, bei uns in der Bücherei in Nordrhein-Westfalen war das, die hatten noch diesen alten Kassettenschrank,
das heißt,
die haben dann eingegeben, welche Kassette man ausleihen wollte. Und der Schrank ist dann immer dementsprechend rumgefahren.
Ah ja, wie so ein Paternoster, ne?
Genau.
Ja, genau.
Ich weiß noch, das fand ich immer ziemlich beeindruckend in der Bücherei. Das fand ich hat natürlich ja, auch manchmal cool. ein bisschen länger gedauert, wenn da jemand war, der dann so 20 Kassetten ja, ja. ausleihen wollte.
Aber, ja, das stimmt. Ja, ja Kassetten haben wir heute gar nicht mehr, ne? So ja. ist das, ja. Ja. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Tabea. Das ist ja mal ein erster Einblick gewesen. Genau. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Ausbildung, also bei der Ausbildungsbegleitung und natürlich mit all deinen kleinen Tierchen und Robotern im Makerspace. Ja, viel Spaß. Tschüss und danke.
Vielen Dank.
So, das war das Interview mit Tabea. Ich hoffe, ihr habt jetzt so eine klarere Vorstellung davon, was der Makerspace überhaupt ist und warum wir das machen und was es auch für einen Mehrwert hat für die Menschen, kleinen Menschen, großen Menschen, die damit in Berührung kommen und damit zu tun haben und vor allem auch Spaß haben damit. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich kann nur sagen, Tabea ist wirklich sehr engagiert in dem Bereich und hat immer tolle Ideen, was man machen kann. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
Heute bei das Ding, die Signatur. Unten auf dem Buchrücken unserer Bücher befindet sich die Signatur. Der Aufbau so einer Signatur folgt einem bestimmten Muster und ist klar geregelt. Es existieren ungefähr 20 verschiedene Klassifikationen für wissenschaftliche sowie öffentliche Bibliotheken. In diesen ist exakt geregelt, wie die Signatur auszusehen hat. In der Stadtbücherei Schwarzenbek nutzen wir die Systematik für Bibliotheken, kurz SFB. Ein Buch über Hundefotografie hat zum Beispiel die Signatur TEC 872A. Wir setzen zusätzlich noch den Interessenkreis Fotografie, damit es von interessierten Lesern leichter gefunden wird, wenn sie im Regal stöbern. Die Signatur für Romane ist einfacher zu erstellen, denn es wird der Name des Autors dreistellig sowie meist zusätzlich ein Interessenkreis verwendet.
So, das war Pauline und jetzt geht's weiter mit Uta Silderhus, wie gesagt, aus der Stadt- und Schulbücherei Lauenburg und mit ihr spreche ich zum Thema digitaler Knoten. Hallo Uta, schön, dass du da bist, hinterm Tresen.
Hallo Patricia.
Wie geht's dir, gut?
Kann ich klagen, wir haben ja das Glück, dass wir zumindest teilweise geöffnet haben und unsere Leser damit ja. beglücken können.
Ja, das ist sehr schön. Ihr habt da die Möglichkeit. Das ist super.
Ja.
Uta, unsere heutige Folge ist so ein bisschen zum Thema im weitesten Sinne Digitalisierung. Und ihr habt da ja so ein spezielles Aushängeschild, möchte ich mal sagen. Ihr seid der digitale Knoten im Herzogtum Lauenburg. Und vielleicht magst du dich jetzt einmal kurz vorstellen und dann gehen wir direkt mal zu diesem Thema über, weil digitaler Knoten, das ist ja was ganz Besonderes.
Ja, also ich heiße Uta Silderhus, ich leite die Stadt- und Schulbücherei in Lauenburg und wir sind seit Mitte 2018 digitaler Knoten. Wir sind die einzige Bibliothek im gesamten Land Schleswig-Holstein und ja, das ist eine richtig tolle Vorreiterstellung und wir genießen es auch, dass wir dafür extra Gelder bekommen haben einige Projekte angeschoben und überlegen jetzt, wie es weitergeht mit dem digitalen Knoten.
Okay, lass uns mal von vorne anfangen. 2018, wie ist es dazu gekommen überhaupt? Also so, von wem ist das ausgegangen, digitaler Knoten? Was heißt denn das genau?
Ja, was das genau heißt, ist schwierig zu erklären. Also wir sind dazu gekommen, indem wir vorgeschlagen wurden von einer Arbeitsgruppe, die aus dem Volkshochschulverband, dem Büchereiverein und dem Ministerium bestand. Okay. Die haben geschaut nach Büchereien und Volkshochschulen und noch einer anderen Geschichte, wo sie drei digitale Punkte in Schleswig-Holstein eröffnen können. Und wir wurden tatsächlich irgendwann dafür vorgeschlagen, vermutlich durch Dr. Lorenzen damals noch, weil wir im Bereich Digitalien eigentlich schon sehr früh und sehr viel angefangen haben. Wir haben frühzeitig einen 3D-Drucker gehabt. Wir haben von Anfang an auch mit Robotern gearbeitet. Ja, und irgendwann kam dann Dr. Lorenzen auf mich zu und sagte, es kann sein, dass Sie digitaler Knoten werden. wo ich noch damals gedacht habe, digitaler Knoten, ja, was ist das überhaupt?
Genau.
War sehr spannend und nachdem er mir das gesagt hatte, hieß es dann tatsächlich plötzlich nach 6, 8 Wochen, ja, Lauenburg hat den Zuschlag bekommen. Und das ist natürlich mit viel Fördergeldern verbunden gewesen. Sollte ursprünglich auf 3 Jahre laufen, aber es hat sich ein bisschen verzögert, so dass es nur 2,5 Jahre waren.
Okay.
Aber wir haben uns dann halt Gedanken gemacht, was kann der digitale Knoten sein und haben als erstes
also die Medienpädagogen eingestellt. Das hatte ich mitbekommen. Aber da gab es keine Vorgaben oder so. Das konntet ihr dann wirklich frei entscheiden und sagen, okay, digitaler Knoten, das stellen wir uns jetzt so und so vor oder mit diesen Fördergeldern dann?
In gewisser Weise ja. Jeder Knotenpunkt, es gibt ja einen in Meldorf bei den Volkshochschulen, einen in Oldenburg bei der Kultur GmbH, das ist ein Zusammenschluss von Volkshochschule und Bücherei und wir eben als einzige Bücherei. Und wir haben dann zu dritt auch mit dem offenen Kanal zusammen nochmal überlegt, was kann der digitale Knoten sein. Es ging darum, dieses Bewusstsein, diese Offenheit für alles, was digital ist, unter die Leute zu bringen, denen klar zu machen, was kann man überhaupt alles anbieten, wo kann man unterstützen, wo kann man vielleicht auch schulen. Und das war dann so für uns das Ding, dass wir eben gesagt haben, als Büchereipersonal, das können wir gar nicht leisten.
Das wäre jetzt auch so, da würde ich gerne nochmal nachhaken gleich.
Da fehlt das Know-how, genau. Deswegen haben wir damals gleich gesagt, von dem Geld möchten wir auf jeden Fall eine 30-Stunden-Stelle als für einen eine 30-Stunden-Stelle für einen Medienpädagogen anschaffen. Und das haben wir umgesetzt und haben dann seit September 2018 bis tatsächlich September 2020 einen jungen Kollegen gehabt, der als Medienpädagoge hier gearbeitet hat.
Genau. Und mit dem der hat sicherlich dann irgendwie Projekte umgesetzt, Konzepte geschrieben dafür, für das, was ihr sozusagen als digitaler Knoten macht.
Genau.
Aber ich würde, noch mal ganz kurz zu diesem Personal zurück. Das finde ich eben auch, also so, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, vor allem seit letztem Jahr, plötzlich muss alles ganz schnell digital werden. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Und dann damit einhergehend die Frage, wie kann man das eigentlich alles so schnell umsetzen? Das kann bestimmt auch nicht jede Bibliothek. Und wie seid ihr da vorgegangen? Also ich meine, er hat die Konzepte entwickelt, aber habt ihr dann geschult oder hat er das alles alleine gemacht oder wie ist das denn gelaufen bei euch?
Er hat tatsächlich ein Konzept erstellt, er hat genau aufgeschrieben, wer seine Ansprechpartner sind, beziehungsweise was seine Zielgruppe ist. Und das ging tatsächlich vom Kleinkind bis zum Senior, hat überlegt, was er mit welcher Altersgruppe machen kann, in welcher Häufigkeit. Und hat dann angefangen, diese Konzepte umzusetzen. Das waren Computerkurse für die Jüngeren, es waren Robotikkurse für die etwas Älteren, LAN-Partys für die Jugend und die jungen Erwachsenen. Er hat den Makerspace eingerichtet, er hat entsprechende Angebote gemacht, dass die Leute zu bestimmten Terminen extrem geschult wurden, wie funktioniert ein 3D-Drucker, wie funktioniert die digitale Stickmaschine, wie benutze ich einen Lasergravierer. Das hat er alles angeschoben. Er hat Schulungen gemacht, speziell für Senioren, wie benutze ich ein Smartphone, was sind da überhaupt für Tasten, für Möglichkeiten. Er ist tatsächlich einen Tag mit denen auch zu einem Drogeriemarkt hier in Lauenburg gegangen und hat gezeigt, wie man vom Smartphone aus Fotos ausdruckt.
Fotos, ja super.
Genau, weil die kriegen ja, die Senioren bekommen ja nun häufig vielleicht über WhatsApp oder woher auch immer Fotos der Familie und weil die das natürlich gerne irgendwo hinstellen und nicht nur auf dem Handy haben wollen, hat er mit denen dann eben diesen Spaziergang dorthin unternommen, was sehr gut ankam. Er hat denen beigebracht, wie man ein Tablet benutzt. Er hat Workshops durchgeführt. Da ist eine ganze Menge hier passiert und ich fand das auch sehr wichtig. Insofern ist es schade, dass er jetzt aufgehört hat.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Liegt es daran, dass die Förderung ausgelaufen ist dann oder? Ja, wahrscheinlich
nicht. Es liegt daran, dass zum einen die Förderung bis Ende 20 ging und zum anderen, dass das Land zwar signalisiert hat, die digitalen Knotenpunkte 3 weitere Jahre zu fördern, aber der Landeshaushalt nach wie vor nicht bewilligt ist. Oder?
Ach so.
Ja. Das Problem ist halt, er sah keine Perspektive im Moment und hat deswegen beschlossen, er hängt nochmal ein neues Studium hinten dran.
Ah, verstehe.
Und da bot sich halt der 30. September an.
Alles klar, okay. Jetzt sitzt ihr da ohne Medienpädagogen. Was habt ihr denn jetzt vor? Wie setzt ihr denn das weiter um? Ihr seid ja immer noch digitaler Knoten. Also das hört ja nicht auf, oder?
Nein, das hört nicht auf. Im Moment arbeite ich daran, die Verwaltung entsprechend hinzukriegen
zu
oder
überzeugen,
auch die Politik, dass wir eine Kollegin, die jetzt hier als FAMI arbeitet, in den digitalen Knoten stecken mit 20 Stunden, dass ihre 20 Stunden neu ausgeschrieben werden, dass sie aber dafür natürlich auch entsprechend honoriert wird. Und da arbeiten wir gerade dran. Die ist heiß drauf. Die hat richtig Bock drauf und möchte das machen. Nur im Moment lässt sich halt auch nicht viel umsetzen.
Nee, das stimmt natürlich, da hast du recht. Aber wenn, also ihr habt jetzt den Medienpädagogen gehabt, das können also sicher bei weitem nicht alle Bibliotheken leisten. So, also du hast es ja auch gerade gesagt, es ist immer auch eine Finanzierungsgeschichte. Es ist immer auch eine Geschichte davon, die Verwaltung und vor allem auch die Politik davon zu überzeugen. Aber was glaubst du denn in Zukunft? Also wie kann das denn, das Thema Digitalisierung, das wird uns ja jetzt sozusagen für den Rest unseres Lebens begleiten. Wie setzen wir das um in Bibliotheken? Muss das Personal geschult werden oder glaubst du, dass wir eigentlich mehr interdisziplinär arbeiten sollten? Also mit anderen Institutionen zusammen vielleicht, mit vielleicht anderen Fachhochschulen, die, weiß ich nicht, vielleicht IT-Leute ausbilden oder eben in dem Bereich Pädagogik mehr auch Leute einstellen oder mit denen zusammenarbeiten, weil das könnte ja auch eine Möglichkeit sein.
Das waren jetzt schon viele.
Also wir sind Bibliothekare. Eben. Ich frage mich immer so, was. Also ich finde es ja, ich mag das ja total, wir lernen ja ganz viel, aber irgendwann gibt es einfach auch keine Zeit mehr. Und irgendwann, finde ich, muss es ja auch nochmal irgendwie so diesen normalen Bibliotheksalltag geben, oder?
Ja, also wir brauchen tatsächlich geschultes Personal, wir brauchen extra Personal, weil wir auch festgestellt haben, die Zusammenarbeit zwischen Medienpädagoge und Bibliothekar oder FAMI, da muss man sich erstmal reinfuchsen und zusammenkommen und gemeinsam Konzepte entwickeln. Weil wenn ich eine Klassenführung durchführe, mache ich das anders, als der Medienpädagoge das machen würde. Da muss man erstmal gucken, wo sind die Schnittstellen, was kann man gemeinsam erarbeiten. Er hat von Bibliotheksarbeit keine Ahnung gehabt.
Ja, genau.
Hat natürlich auch einen Crashkurs von uns bekommen, aber das war wenig. Also es wäre schon schön, wenn man natürlich Fachpersonal hat. Und ich finde, der Medienpädagoge ist was Besonderes als Fachpersonal. Aber man muss irgendwo auch eine Zusammenarbeit finden und diese Schnittstelle ausbauen. Und es reicht nicht, wenn ich immer sage, gut, ich habe jetzt einen Bibliothekar mit Zusatzfachrichtung, weil da sparen die Verwaltungen natürlich auch Geld. Das schaffen wir nicht, weil es sind zwei verschiedene, völlig verschiedene Dinge, die man da macht vor Ort. Und das muss weiterhin auch getrennt sein. Aber man muss trotzdem natürlich vor Ort zusammenarbeiten. Ich denke, wir müssen einfach mehr den Kollegen zeigen. Wir haben das ja auch in Lauenburg gehabt. Wir hatten viele Kollegen aus dem Land, aus anderen Büchereien, die uns besucht haben, die sich haben alles zeigen lassen und erklären lassen. Wir kriegen häufig Mails nach bestimmten Produkten und geben dann auch entsprechend Unterstützung. Wir hatten den FAMI-Tag hier in Lauenburg durchgeführt 2019. Wo wir auch die FAMIs mal so ein bisschen in die Richtung gedrängt haben. Nicht, dass es immer nur bei den Bibliothekaren bleibt. Weil
genau.
Wir sind halt in der Minderheit als Bibliothekare. Richtig. Und ich denke, bei den FAMIs ist ganz, ganz viel Potenzial, was man irgendwo aus denen herauskitzeln muss. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch Zeit haben und zumindest gewisse Stunden am Tag auch in dem Bereich mitzumachen.
Ja, die haben da auch, glaube ich, Lust zu, ne? Also vielleicht jetzt auch nicht alle, kann man auch nicht so pauschal sagen. Aber ich denke, also so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich kenne viele FAMIs, die eben einfach auch sagen, ja, da habe ich richtig Bock drauf, da habe ich Lust zu. Und auch selbstständig das zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln und zu gucken, wie kann ich das unter die Leute bringen. So. Ja. Gibt's so irgendwie einen Schwerpunkt, was die Leute bei euch besonders gerne, ich sag mal, nutzen an Geräten oder vielleicht auch Schulungen, die besonders gut ankommen?
Das ist schwierig, weil alles gerne genutzt wird. Wir haben ja jetzt seit Oktober, November letzten Jahres tatsächlich einen 3D-Scanner, der auch schon genutzt wurde. Wir können also Ersatzteile jetzt im 3D-Drucker drucken, indem wir einen Teil einscannen und dann ausdrucken. Wir haben im Ende letzten Jahres einen Schokoladen-3D-Drucker angeschafft. Der war das Highlight im Dezember. Oh Gott. Alle Welt musste auf einmal irgendwelche Pralinen, Schokoladen ausdrucken und hat da das entsprechende Bestellungen aufgegeben. Die Kollegin saß da immer nur, oh, so schön duftend. Nee, das ja. Und wir haben tatsächlich auch viele Anfragen, was den Lasergravierer betrifft.
Ah, okay. Also schon auch diese Geräte richtig, die gerne genutzt werden. Super, okay. Ja. Und sag mal, wo steht das alles? Habt ihr so viel Platz?
Nee, Platz haben wir eigentlich nicht wirklich. Deswegen warten wir darauf, dass wir den Neubau kriegen und ein bisschen mehr Platz zur Verfügung haben. Wir hatten von Anfang an hier einen Computerraum, wo unsere festen Rechner standen. Und wir haben, als es hieß, wir werden digitaler Knoten, überlegt, wie wir diese ganzen Gerätschaften, die wir haben, auch unterbringen in der Bücherei. Wir haben 500 Quadratmeter halt. Und zwischen den Regalen ist dann auch nicht viel Platz. Und da haben wir uns entschlossen, diesen Computerraum aufzulösen, haben statt der festen PCs, ein paar stehen noch, haben wir Laptops angeschafft, die wir jetzt an die Kunden rausgeben, wenn die hier vor Ort was machen möchten. Und haben dadurch den Platz geschaffen, dass die Gerätschaften jetzt dort stehen, wo vorher die Computer standen.
Ah, alles klar.
Also es ist ein Raum, wo man einmal halt Makerspace machen kann, zum anderen eben auch Schulungen durchführen kann.
Ja, okay. Das ist gut. Das haben wir nicht, leider.
Nee, deswegen müsste man halt in den Regalen gucken, wie man was da oder zwischen den Regalen aufstellt. Ja. Was aber auch wesentlich besser bei den Kunden ankommt, wenn es irgendwo mittendrin ist, als wenn es in einem extra Raum ist. Ne?
Glaube ich auch, ja. Also wird ja auch einfach mal dann durch Zufall auch entdeckt. Ne? Leute bleiben stehen, es macht neugierig. Genau, ja. Denke ich auch. Was glaubst du, sag mal, in 10 Jahren, wie sehen Bibliotheken da aus?
Bibliotheken in 10 Jahren haben nach wie vor Bücher. Da gehe ich felsenfest.
Sehr gut, dass du das sagst.
Ja, aber es wird viel mehr ein Raum sein, wo man Sachen erprobt, wo man sich aufhält, wo man innehält, wo man aber auch Neues entdeckt. Also meine Vision ist immer noch, ich bin ein riesengroßer, innovativer Raum und bin die erste Anlaufstelle vor Ort und die Leute kommen rein, staunen, sehen, was überhaupt in einer Bücherei möglich ist. Es ist nicht mehr dieser Büchertempel.
Nee, genau, das sehe ich ganz genauso. Es ist wirklich, also in meiner Vorstellung ist es auch wirklich so ein Community-Ort sozusagen, wo wirklich alles zusammenkommen kann und wo eigentlich auch irgendwie alles möglich sein kann. Ne?
Richtig, so, genau.
Ja, genau. Ja, hoffen wir mal, dass es so wird. Mal schauen, wir arbeiten dran. Und sag mal, also, du hast es jetzt gerade so beschrieben, es ist ja sehr vielfältig alles. Was gefällt dir an deinem Job besonders und was vielleicht nicht so sehr?
Ja, das ist jetzt schwierig. Also, gefallen tut mir wirklich diese Vielschichtigkeit. Das hat mich von Anfang an so fasziniert an dem Beruf. Du hast mit allen Wissensgruppen zu tun, du hast mit allen Menschenschichten zu tun. Du hast mit dem Kleinkind genauso wie mit dem Senior zu tun, du hast mit den Armen wie mit den Reichen zu tun, also dieses Bildungsbürgertum versus Hartz-IV-Empfänger. Ja. Du hast alles in diesem Beruf. Und das macht gerade diese Faszination aus. Du weißt nie, wie dein Tag wird. Du hast laufend Anfragen, wo du manchmal an deine Grenzen stößt und natürlich auf die Hilfe anderer angewiesen bist. Aber es ist so, ich weiß nicht, beglückend eigentlich, wenn man Erfolg hat und den Menschen, der einem gegenüber ist, der Hilfe sucht, entsprechend helfen kann und den glücklich nach Hause schicken kann. Ich finde, das ist das, was ich immer noch an diesem Beruf am meisten liebe.
Ja, aber ich meine, es ist auch großartig, oder? Es ist so, wie du sagst, ne? Es ist so vielfältig und ich finde ja, es ist wirklich das, darum machen wir auch diesen Podcast, zu sagen, das, was da draußen in der Welt passiert, das passiert hier bei uns und das damit haben wir jeden Tag zu tun und wir wissen ja, wie du sagst, eigentlich nie wieder Tag wird, das ist super.
Ja.
Ja, finde ich auch, ja. Und man kann sich ja auch auf so vielen Gebieten einfach noch so selbst weiterbilden und entwickeln, ne? Das finde ich auch total spannend.
Also, richtig,
ja. Ja. Und was ist, was du nicht so gerne magst?
Manchmal der tägliche Kampf mit der Verwaltung.
Ja.
Das bleibt nicht aus. Dann natürlich, wenn man wirklich an seine Grenzen stößt. Wenn man Ideen hat und die werden abgeblockt. Das finde ich dann nicht ganz so schön. Und wenn man natürlich Nutzer hat, die aufs Gröbste beleidigen oder meckern. Aber das kommt Gott sei Dank selten vor.
Selten, oder? Ja, würde ich auch denken. Ja. Ja, Mensch, das sind Ja, das ist schön. Und wenn eure Förderung jetzt noch weitergeht, vielleicht könnt ihr ja doch noch mal einen Medienpädagogen oder Pädagogin einstellen. Vielleicht wird das ja noch was.
Wir schauen, was
würde ich euch wünschen. Genau. Hast du im letzten 2020 Corona-Pandemie-Jahr, hast du da irgendein Medium für dich entdeckt, irgendwas Neues für dich entdeckt? So, also vielleicht auch aus eurem Bestand, wo du sagst, oh, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, aber das ist irgendwie so cool, das habe ich jetzt, ja. Gibt's da was?
Eigentlich nicht. Wir sind zwar immer up to date, was das betrifft. Wir haben die Mobi-Hörstacks natürlich auch sofort angeschafft, als es die gab. Ja, die Tonfiguren haben wir auch seit 2017. Ja. Wir haben die Bibliothek der Dinge, die wir laufend ausbauen. Also es kommt alles Neues rein, was es gibt. Insofern, nein.
Okay. Ihr seid also eigentlich, bestens ausgestattet und ja, gut. Ja. Pass auf, ich habe am Schluss noch ein paar schnelle Fragen an dich. 10 schnelle Fragen und die musst du beantworten. Du darfst nicht ausweichen. Also, Buch oder E-Book-Reader?
E-Book-Reader.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Okay, hätte ich jetzt ja anders gedacht.
Naja, ich laufe zur Arbeit, Facebook. Deswegen ist es dann, Auto nutze ich zum Einkaufen.
Ah, okay, verstehe. Okay, Instagram oder Facebook?
Instagram.
Krimi oder Zeitgeschichte?
Krimi.
Lesen oder hören?
Lesen.
Klassik oder Pop?
Pop.
Leihen oder kaufen?
Leihen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee. Was anderes.
Arte oder RTL?
Weder noch.
Ah, okay.
Ich bin kein Fernsehgucker.
Ah, verstehe. Gut. Gryffindor oder Slytherin?
Gryffindor.
Oh, danke schön. Schöne Antwort. Sehr gut. Ja, liebe Uta, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, hinterm Tresen.
Gerne.
Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Sehr schön. Und ja, ich hoffe, dass wir alle bald wieder in diesen, ich sag jetzt mal, normalen Bibliotheksalltag, den wir uns so ein bisschen herbeisehen, ja vielleicht auch einfach irgendwann wieder drin sind. Ich tippe ja so vielleicht ab Sommer möglicherweise, Spätsommer. Vielleicht. Wir werden sehen.
Genau. Das können wir jetzt noch gar nicht entscheiden. Viele sagen nach Ostern, aber nee, Sommer ist, glaube ich, realistischer.
Entscheiden nicht. Das wünsche ich mir halt irgendwie. Mal gucken.
Ja.
Okay, du. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Bleibt alle gesund und weiterhin ganz viel Erfolg.
Danke. Dir euch auch.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's mal wieder hinterm Tresen. Der Besuch ist weg und wir arbeiten jetzt weiter und lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.